Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast polarisiert. Er hat glühende Verehrer und erbitterte Gegner. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und eine Liste zusammengestellt mit verschiedenen Bezeichnungen. Über ihn ist eine ganze DIN A4-Seite rausgekommen. Zum Beispiel die Stimme der Armen, der Don Quixote der Schweiz, unverbesserlicher Berufsrevolutionär, das Gewissen der Weltgemeinschaft, Nestbeschmutzer, Landesverräter oder der liebe Onkel der Revolution. Ja, da bin ich mal gespannt. Herzlich willkommen, John Ziegler.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Welcher dieser Begriffe gefällt Ihnen selbst am besten?
Sie sind alle ein wenig übertrieben.
Wie stellen Sie sich denn vor, wenn jemand Sie gar nicht kennen sollte?
Also ich bin erstens ein sehr privilegierter Mensch. Ich lebe in der Schweiz, in der Republik Genf. Die Schweiz ist zwar ziemlich korrupt, aber doch ein freiheitliches Land, wo die Freiheitsrechte garantiert sind. Ich bin weiß, 13% der Weltbevölkerung sind weiß und beherrschen den Planeten seit 500 Jahren, immerhin. Ich komme aus einem mittelständischen Milieu. Mein Vater war Gerichtspräsident in Thun, in einer kleinen Stadt im Berner Oberland. Calvinistisch, liebende Familie, aber doch eben eine calvinistische Familie. Da bin ich schwer milieugeschädigt, bin dann weggelaufen natürlich, weil ich diese Einengung nicht ertragen habe und habe dann unglaubliches, ständiges Glück gehabt. Ich glaube an die Vorsehung, sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass ich noch am Leben bin und so viele großartige Sachen erlebt hätte.
Also er hat schon vieles erlebt, es gibt sehr viel Gesprächsstoff. John Ziegler ist emeritierter Professor für Recht und Soziologie. Er hat in der Schweiz gelernt und an der Sorbonne in Paris. Er war UNO-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung, ist Mitglied des UNO-Menschenrechtsrates. Er ist international einer der profiliertesten Globalisierungskritiker, hat mehrere internationale Bestseller geschrieben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ich danke Ihnen.
HR1, genau meins.
John Ziegler ist geboren in Thun in der Schweiz. Sein Vater war ein deutschsprachiger Amtsrichter, seine Mutter ursprünglich Bäuerin. Seine Eltern waren gläubige Christen, genauer gesagt Calvinisten. War das für Sie damals eine behütete Kindheit?
Es war eine behütete Kindheit. Eltern waren ganz verschieden. Mein Vater war ein sehr intellektueller, introvertierter Mensch, konnte den halben Rilke auswendig, war ein großer Alpinist. Meine Mutter das genaue Gegenteil, also eine Bauerntochter, temperamentvoll, nicht sehr gebildet. Aber sie haben sich geliebt. Aber ich habe gebrochen.
Sie haben gebrochen. Es gab ein Schlüsselerlebnis, als Sie als Jugendlicher eines Morgens mit dem Fahrrad zur Schule fuhren. Was haben Sie da gesehen, das Sie so bewegt hat?
Also eines der schlimmsten Verbrechen der helvetischen Herrschaftsklasse sind die sogenannten Verdingkinder.
Verdingen.
Verdingkinder. Das war eine gesetzlich verankerte Praxis, die bis in die 80er Jahre gedauert hat. Arme Kleinbauern aus den Bergen, aus den Alpen, aus dem Vorgebirge, die mussten ihre Kinder weggeben, verdingen zu Großbauern, weil sie sie nicht ernähren konnten. Und diese Kinder, die hatten dann ein miserables Leben, keine Liebe, keine Familie, wurden ausgebeutet. Und wir wohnten in Thun, in einer schönen Villa an einem Hang oben. Und mit meinem glitzernden Velo fuhr ich ins Progymnasium jeden Morgen und sah dann jeden Donnerstag am Fuße des Schlossberges den Viehmarkt. Und da standen im Winter die Kinder da, mein Alter, mit Holzschuhen, mit zerlöcherten Strümpfen, vor Kälte zitternd, während die Großbauern im nachbarlichen Restaurant Sauerkraut aßen und festeten und Bier tranken. Da bin ich nach Hause gegangen und habe meinem Vater gesagt, was ist denn das? Das sind ja Kinder wie ich, mein Alter. Was ist denen zugestoßen? Mein Vater hat mir erklärt, das sind Verdingkinder, die Eltern haben die weggeben müssen. Und dann habe ich mich natürlich aufgeregt. Das geht doch nicht, was tust du dagegen, warum wird das nicht verboten und so weiter und so weiter. Und dann hat mein Vater als lupenreiner Gläubiger Calvinist gesagt, da kann man nichts tun. Mhm. Das hat Gott so gewollt, das ist die Prädestination. Und eines der häufigsten Sätze, die ich gehört habe in meiner Jugend, ich sage es jetzt auf Berndeutsch, mach die Sache. Mach deine Sache, alles, was du tun kannst, ora und labora.
Kümmere dich um deinen Kram und misch dich nicht ein.
Ja, kümmere dich um dein Leben, tu, was du kannst, aber die Welt ändern kannst du nicht.
Was ist dann passiert? Wie haben Sie genau reagiert?
Ich habe mich sehr schlecht benommen. Mein Vater, das gab einen schweren, ansteigenden Konflikt, meinem Vater gegenüber, ich habe ihn beschimpfen, dann bin ich weg.
Das heißt, Sie waren damals mit 14, 15 sehr impulsiv und konnten das nicht akzeptieren.
Dass so ein primärer Gerechtigkeitssinn, das Gerechtigkeitssinn, das tönt so moralisch positiv, aber das war einfach die Auflehnung, das habe ich nicht ertragen.
Sie hatten sich dann mit Ihren Eltern überworfen. Wie lange war dann Funkstille? Haben Sie sich irgendwann wieder vertragen mit den Eltern?
Gott sei Dank, vor dem Tod meines Vaters haben wir uns wieder zusammengesetzt. Mein Vater hat gesagt, ich verstehe, was du getan hast, was du tust und so weiter. Es gibt kein böses Blut unter uns und so weiter und so weiter. Und die Versöhnung war für mich eine unglaubliche Erleichterung.
Jean Ziegler über seine Kindheit. Mehr oder weniger Hals über Kopf verließ Jean Ziegler sein Zuhause. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass man die Welt nicht verbessern kann, wie es sein calvinistischer Vater glaubte. In Paris sind sie dann in eine kommunistische Jugendgruppe geraten und der Übervater dieser Gruppe war der weltberühmte Philosoph Jean-Paul Sartre. Hat er sich denn überhaupt mit den jungen Leuten befassen können damals?
Und wie? Also Sartre war ein unglaublich bescheidener, neugieriger, warmherziger Mensch wirklich. Und die kommunistische Jugendorganisation, die haben mich sehr beeindruckt. Das waren engagierte Menschen.
Wie kamen Sie dann auf die Idee, in den Kongo zu gehen?
Der gewählte Ministerpräsident und Freiheitsheld Patrice Lumumba wurde im Januar 1961 ermordet. Und da ist das Chaos, hat sich ausgebreitet. Kongo ist im Blut und in der Revolte versunken. Und die UNO hat zuerst mal ein Land übernommen. Administrativ und militärisch. Eine Administration wurde geschaffen und die Blauhelme wurden geschaffen, eine internationale Armee, um die Söldner der Minenbarone zu bekämpfen und so weiter, um die Unabhängigkeit wiederherzustellen. Und da waren Plakate in der Sorbonne von der UNO aufgehängt. Dort stand, gesucht werden junge Menschen. Ich war ein ganz unbedeutender Mensch, ich war Assistent des Sonderdelegierten von Dagmar-Schöld in Kinshasa. Und da passierte etwas. Das letzte Hotel, das funktionierte in Kalina, da war das UNO-Hauptquartier, da lebten wir. Und jeden Abend haben die indischen Köche die Essensreste auf den Stacheldraht geworfen. Ja? Und da kamen die Hungerkolonnen aus den Kalisterstädten. Kinder mit Spindeldüren, Armen und Beinen, Frauen, die mit 20 aussahen, als ob sie 80 wären, keine Zähne mehr, bleich, schöne schwarze Augen, aber wie Skelette. Und die Kinder sind immer dann auf diese Rollen, Stacheldrahtrollen heraufgeklettert, um einige dieser Fleischreste, Brotreste und so weiter, Geflügel zu erwischen und sich da zu ernähren. Und die Gurkhas haben ihnen mit den Gewehrkolben auf den Kopf gehauen. Und die sind zurückgefallen meistens auf den Asphalt. Und ich stand da im zweiten Stock, diskrete Musik, habe gut gegessen und habe das gesehen. Und da habe ich mir gesagt, was immer auch geschieht in meinem Leben, ich werde nie mehr auf der Seite der Henker sein.
Das heißt, das war für Sie das zweite Mal, dass sozusagen Ihr Weltbild erschüttert wurde. Ja. Ja? Erst sehen Sie die Kinder in der Schweiz, die leiden mussten, und jetzt sehen Sie die Armen, die sogar geschlagen werden, nur weil sie was zu essen holen wollten. Ja. Was war da erschüttert in Ihrem Weltbild? Was haben Sie dann gesagt, was funktioniert hier nicht?
Ja, ich habe gehört, etwas stimmt nicht auf dieser Welt. Im Kongo passiert auch etwas Unvorhergesehenes. Ich kam in den Kongo wie ein weißer Ritter mit einer glänzenden Rüstung. Das wäre nämlich die existenzielle Ideologie, die Sartre mir beigebracht hat. Also ich habe geglaubt, jetzt verstehe ich die Welt, den Klassenkampf und so weiter und so weiter. Und dieses Instrumentarium, das ist komplett zerbrochen.
Genau. Weil Sie hatten sich intellektuell mit Gerechtigkeit und Menschenrechten und so befasst, machen die erste Feldforschung sozusagen, kommen zum ersten Mal in Kongo und sehen, Moment mal, die Realität. Wo passt da was nicht zusammen?
Was nicht zusammenpasst, erstens, im Weltbild, das ich aus Paris mitgebracht hatte, waren die Weißen die Bösen, Punkt. Das waren die Imperialisten, die Kolonialisten, die Ausbeuter, und waren die Schwarzen die Opfer und deshalb die Guten. Und im Kongo habe ich den Mobutu, den fürstlichen Mobutu, der zu den Mördern von Lumumba gehört hat, gesehen mit seinen Gefangenen. Und dieser Mobutu war schwarz, Generalstabschef der kongolesischen Armee, und war ein fürchterlicher Halunki, der war ja ein Diktator. Und 1997 ist er dann gestorben, also zuerst gestürzt und dann gestorben. Dieser Mobutu und seine Komplizen waren fürchterliche Verbrecher. Und dazu kam, dass neben Kalina, neben dem Hotel, wo wir waren, noch ein paar hundert Meter weiter, war eine Leprastation. Und in dieser Leprastation, die leprösen Menschen werden ja da abgestellt, eingeschlossen und so weiter, die waren von Jesuiten geleitet. Und da waren zwei amerikanische Jesuiten, ein deutscher Jesuit und ein belgischer Jesuit, die kümmerten sich um diese Leprakranken. in einer totalen Aufopferung, wirklich, haben wirklich ihr Leben denen gewidmet. Und die waren weiß. Die waren weiß, da klappt es auch wieder nicht. Verstehen Sie? Also die Rüstung, die ich aus Paris mitgebracht habe, dank Sartre, die konzeptuelle analytische Vernunft, die die Welt erklärt in Klassenkategorien und so weiter, die zersprang. Und da kam eine Zeit des langen Suchens.
Jean Ziegler in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Professor Jean Ziegler. Unter diesem Namen ist er international bekannt wie ein bunter Hund. Dabei heißt er ja ursprünglich Hans. Wie wurde aus dem Hans denn bitte der Jean?
Als ich zum ersten Mal aus dem Kongo zurückkam und Sartre wie ein Schulbub, bescheiden, neugierig, sag ich, wie war denn das? Und habe ihm berichtet, was ich da gesehen habe. Und er hat mich dann ausgefragt. Und am Schluss hat er gesagt, das müssen Sie schreiben. Und hatte das zugefügt, dass Simone de Beauvoir wird korrigieren, die wird Ihnen helfen. Dann bin ich gegangen, habe den Text geschrieben, den ersten Essay meines Lebens. Dann hat mir Simone de Beauvoir Rendezvous gemacht und sie hat den Text durchgelesen, war ein langer Text, korrigiert. Es war eine sehr schöne, aber unerbitterliche Frau, also wirklich das Gegenteil von Sartre, und hat gestrichen und korrigiert und so weiter. Am Schluss kam sie zum Schluss und da stand Hans Ziegler da und ich gesagt, Hans, das ist doch kein Name, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, das heißt Jean auf Französisch, durchgestrichen Jean, Punkt.
Wenn damals Simone de Beauvoir ihren Namen nicht durchgestrichen hätte, würde ich mit Hans Ziegler reden?
Das würden Sie.
Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch, der ist von Benny Goodman. Wir haben jetzt gute Laune Musik zum Mitschnipsen. Benny Goodman für Jean Ziegler.
So you met someone who sends you back on your heels. Goody, goody, so you met someone and now you know how it feels. Goody, goody, so you gave her your heart too, just as I gave mine to you. And she broke it in little pieces. Now how do you do? So you lie awake, you're singing the blues all night.
Jean Ziegler hat in seinem Leben mit vielen historischen Persönlichkeiten zu tun gehabt, mit schillernden und auch mit ein paar schauderlichen. Che Guevara, erstes Beispiel, der Revolutionär mit der Baskenmütze. Sein Porträt war auf vielen T-Shirts und Postern. Die halbe 68er-Generation hat ihn verklärt. Wie haben Sie Che Guevara kennengelernt?
Die Organisation der kommunistischen Jugend Frankreichs, die hat Zuckerbrigaden organisiert, Zuckerrohr abschneiden aus Solidaritätsgründen im Juli in Kuba. Da kamen die Revolutionäre, der Che, Fidel, Raul und so weiter, die kamen, um mit uns zu diskutieren, um mit uns Europäern, jungen Europäern da zu diskutieren. Und da habe ich den Che zum ersten Mal gesehen.
Und war das für Sie so eine charismatische Persönlichkeit, wie er verklärt wird, oder eher nicht?
Es besteht ein ganz großes Missverständnis. Vor allem im Westen ist der Fidel, der kaltherzige Staatsgründer, der Generalsekretär der Einheitspartei, der Kommunistischen Einheitspartei, die verkörperte Staatsräson und so weiter und so weiter. Und Che, der beseelte, romantische Freiheitsheld, der sein Leben aufs Spiel setzt in der Guerilla und so weiter. Und dabei war es genau umgekehrt in der Realität. Der Fidel war der warmherzige Mensch und der kaltherzige, ironische, hochgescheite, ironische, aber mit sich selbst strenge Mensch war der Che.
Also so sind Ihre ersten Kontakte entstanden nach Kuba und Sie hatten dadurch die Kontakte. Später gab es dann eine Zuckerkonferenz in Genf.
Ja.
Genau. Und dort haben Sie dann als Chauffeur für Che Guevara gearbeitet.
Ja, Sie haben absolut recht. Da kam ein Telefon eines Nachts aus Kuba. Wir haben keine Botschaft, keine Konsulat in der Schweiz, in Genf. Aber wir haben eine wichtige Delegation, die kommt zur Zuckerkonferenz. Und wir kennen dich, kannst du uns ein wenig helfen? Da habe ich bei ein paar Freunden Autos organisiert, Hotelzimmer organisiert. Der Chef war Che Guevara. Und ich war während 12 Tagen sein Chauffeur in meinem kleinen Morris. Und am letzten Tag habe ich alle meinen Mut zusammengenommen, habe ich gesagt, Kommandant, ich will mit euch gehen. Und dann hat er mich zum Fenster gerufen. Das Hotel war auf einem Hügel über der Bucht von Genf. Da sah man die Lichtreklamen in der Nacht der Banken, Juweliere und Versicherungen. Er hat gesagt, siehst du diese Stadt da unten? Da ist das Gehirn des Monsters. Da musst du kämpfen. Hat sich umgedreht, abgewandt, ist kalt weggelaufen. Und ich war am Boden zerstört. Da habe ich gedacht, er nimmt mich für einen unnützen Kleinbürger. Und das war wahrscheinlich auch der Fall. Aber er hat mir zwei Sachen gut getan. Er hat mir erstens das Leben gerettet. Ich war Wehrdienstverweigerer sowieso. Wenn der Herr gesagt, komm mit, wäre ich schon längst in einem Massengrab, im Straßengrab verscharrt in Venezuela, Bolivien, Honduras, irgendwo, weil er mir das Leben gegeben hat. Und zweitens den Weg der subversiven Integration gezeigt. Eintreten in die Institutionen und zu benutzen für seine eigenen Ziele. Dann habe ich die Ochsentour gemacht in der Universität bis zum Ordinarius. Wurde Abgeordneter von Genf im eidgenössischen Parlament, hat auch nichts genützt. Und jetzt seit 20 Jahren bei der UNO. Und immer die Strategie der subversiven Integration, die kommt vom Che.
Also einerseits haben Sie ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl und Sie wollen alles Mögliche dafür einsetzen, um eine bessere Welt zu schaffen. Andererseits werfen Ihnen auch Leute vor, Sie hätten lange Zeit doch eine sehr bedenkliche Nähe zu vielen Diktatoren gehabt.
Nein. Also, Entschuldigung, ich widerspreche Ihnen ein wenig dogmatisch.
Sie dürfen mir widersprechen,
nein,
gerne.
Nein, das ist gefährlich. Großen Journalisten soll man mit großer Vorsicht.
Mit großer Vorsicht. Ich bitte um Widerspruch.
Also, ich sage es in dem Buch, was ist so schlimm am Kapitalismus, dass ich jetzt bei Bertelsmann ist jetzt, da bin ich ja dafür da hier geschrieben habe. Das stimmt, das gebe ich auch zu in diesem Buch. Ich habe fürchterliche Erlunken. Nicht nur gekannt, sondern die eine hat mich sogar umarmt, nämlich der Saddam Hussein, fürchterlicher Hund. Also ich kann nicht darüber zu reden, was der aus seinem Volk angetan hat. Auch Gaddafi habe ich in Aziza oder im Zelt in Sirte immer wieder besucht. Und Gaddafi war am Schluss, er war ein Freiheitsheld bei der Machtübernahme der freien Offiziere. 69, also das war eine Hoffnung, wie Nasser, wie Boumediene, wie Ben Bella und so weiter. Aber wurde dann zum pathologischen Verbrecher, also am Schluss dafür. Und ich habe ihn zu lange, habe ich die Einladungen angenommen. Aber die meisten von denen habe ich ja gesehen als Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Und da hat mich Kofi Annan nicht nur zu Chavez geschickt, da habe ich geholfen, die Kampagne Hambre Zero, also die Bekämpfung des Hungers, das ist gelungen, in Venezuela die Elimination des Hungers zu organisieren. Auch mit den Kubanern habe ich zusammengearbeitet in dieser Funktion. Das war sehr positiv und sehr gut. Aber ich musste auch andere Leute besuchen, wo es keine Zusammenarbeit wirklich gab, wo ich einfach der Clown war, der da im Lehnstuhl saß und zuhörte. Verstehen Sie? Und das war nicht gut. Und ich erkläre das in meinem Buch, was ist so schlimm am Kapitalismus, warum ich es trotzdem gemacht habe. Aber ich hätte dem UNO-Generalsekretär sagen sollen, nein, dem Saddam Hussein besuchen und versuchen, dort und so weiter ein Ernährungsprogramm durchzusetzen, hat keinen Sinn. Der tut nichts Gutes für sein Volk, überhaupt gar nicht, in der Absicht schon gar nicht. Und Gaddafi noch weniger. Also gut, da bin ich subjektiv ein Sünder, ja.
Jean Ziegler in HR1. Was ist so schlimm am Kapitalismus? Diese Frage stellt sich Jean Ziegler in seinem neuen Buch. Und wenn er sich das fragt, dann kann das natürlich nur eine rhetorisch gemeinte Frage sein. Genauer gesagt, das ist ein fiktiver Dialog mit seinem Enkelkind. Warum haben Sie diese Form gewählt?
Ich glaube, um der Effizienz willen. Ich bin ein Großvater, 5 Großkinder, das ist etwas wunderschönes. Und die heranwachsenden Kinder, also 14, 15, die stellen die richtigen Fragen. Und sie stellen die Fragen unbarmherzig, wenn nämlich die Antwort eine Soziologenantwort konzeptuell analytisch ist, die unverständlich ist und nicht glasklar ist, dann sind die nicht zufrieden. Die Kinder stellen diese Frage, warum geht das Klima, warum geht der Planet kaputt? Warum tut niemand etwas gegen das Bienensterben, die Biodiversität, die Verwüstung von Ackerflächen, das Steigen der Ozeane, die Hafenstädte bedrohen, warum tut niemand etwas? Diese Fragen stellen die Jungen heute in ganz großer Zahl, in steigender Zahl und nicht, weil sie zu irgendeiner Partei gehören oder etwas gelesen haben, sondern weil sie einfach diesen Planeten was sehen, was passiert und sagen, auf diesem Planeten müssen wir ja leben, 80 Jahre lang oder 90, wenn es hochkommt. Den wollen wir erhalten und ihr Erwachsene, ihr tut ja nichts und gehen auf die Straße und fragen. Und dieses Buch soll eine Waffe sein für diese neue, ganz unglaubliche Bewegung, Jugendbewegung für die Erhaltung des Planeten und für den Sturz jetzt der kannibalischen Weltordnung.
Also, dass Sie den Kapitalismus anprangern, das wissen wir seit 50 Jahren. Im Grunde genommen steht doch in dem Buch kein neuer Satz von Ihnen, oder?
Nein, da sind Sie ungerecht. Also total, total ungerecht. Es stehen die Frage, die ich vorher gestellt habe, wie kann man den Kapitalismus überwinden? Da ist etwas hoffentlich Nützliches drin in diesem Buch.
Es ist drin. Es geht Ihnen gezielt darum, die Jugend zu erreichen mit diesem Buch. Das ist der neue Ansatz bei Ihnen.
Ja, nicht jeder lebende Mensch muss ja aufstehen jetzt. Aber was unglaublich hoffnungsvoll ist, ist dieses Mysteriöse, weiß man nicht, woher die Bewegung kommt, von keiner Partei, von keinem Zentralkomitee geleitet und so. Diese spontane, von Woche zu Woche steigende Bewegung in Deutschland, in Frankreich und so weiter, in der Schweiz, sogar in Genf.
Friday for Future.
Friday for Future. Unglaublich. Gehen nicht die Schulen und sagen, klagen die Regierungen an, sagen die Kohleproduktion in Deutschland wollen wir nicht mehr und so weiter und so weiter und so weiter. Und gegen diese zunehmende Klimaerwärmung, die ja jetzt bei 6 Grad ist, also das Pariser Abkommen von 2015 von 190 Staaten unterschrieben, sagt, es darf eine Klimaerwärmung maximal von 1,5 Grad geben bis Ende dieses Jahrhunderts. Wenn es mehr ist, ist die Katastrophe. Und der Wissenschaftsrat, also der Klimawissenschaftsrat der UNO, sagt, wir sind heute schon, wenn es so weitergeht, bei 6%. Die Katastrophe ist annonciert. Das wissen die Kinder. Und mein Buch soll eine Waffe sein. Die 500 größten Privatkonzerne haben letztes Jahr 52,8% des Weltbruttosozialprodukts kontrolliert. Also alle in einem Jahr auf der Welt produzierten Reichtümer. Die unterliegen keiner Kontrolle, weder staatlicher noch sozial noch gewerkschaftlicher noch parlamentarischer Kontrolle. Die können sehr viel, aber funktionieren nach einem einzigen Prinzip, nämlich nach der Profitmaximalisierung in möglichst kürzester Zeit zu jedem Menschen Preis. Und die haben eine kannibalische Weltordnung geschaffen, die ist verantwortlich für die Zerstörung des Planeten und die Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die diese Welt regieren und den stärksten Staaten der Welt, Deutschland, Amerika und so weiter, ihren Willen aufzwingen. Und die Beispiele sind in meinem Buch, wie Frau Merkel auf die Knie geht vor dieser Oligarchie, wie Trump auf die Knie geht. Das steht in meinem Buch, was ist so schlimm am Kapitalismus und hilft den jungen Menschen, hoffe ich, ein wenig dieses System zu erkennen. Und warum es radikal zerstört werden muss, bevor es uns und den Planeten zerstört.
Was ist so schlimm am Kapitalismus? Antworten auf die Fragen meiner Enkelin. Wir verschenken jetzt 3 handsignierte Exemplare. Wenn Sie etwas Glück haben und folgende Quizfrage beantworten können, für wen hat Jean Ziegler auch mal als Chauffeur gearbeitet? 0800 155 4x1 oder bei uns im Internet auf hr1.de.
hr1 Talk.
Unser heutiger Gast genießt höchste diplomatische Immunität. Jean Ziegler sitzt im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Welche Rolle spielte bei Ihrer UNO-Karriere eigentlich Ihre lange Freundschaft mit dem späteren UNO-Generalsekretär Kofi Annan?
Kofi ist letztes Jahr gestorben und das ist wirklich sehr, sehr traurig, denn hätten wir unglaublich gebraucht, jetzt in dieser Zeit, ja, des Blutbades in Syrien, des Blutbades im Jemen, im Darfur, im Südsudan, wo es keinen Blauhelm, keinen humanitären Korridor, kein Flugverbot über Wohnquartieren gibt. Der Kofi, der hätte nicht sterben sollen. Ich war sehr befreundet mit ihm. Er hat ja 18 Jahre lang in Genf gelebt, als ziemlich kleiner UNO-Beamter im Flüchtlingshochkommissariat. Also dann ist er langsam aufgestiegen. Mit Sergio Vieira di Mello, dem späteren Hochkommissar für Menschenrechte, der dann 2002 in Bagdad ermordet wurde. Sergio und Kofi und ich, wir waren also wirklich befreundet und sind denselben Mädchen nachgelaufen, haben Samstagabend gefestet. Er hat getanzt wie ein Gott natürlich und ich wie ein Berner Holzschuh. Und die Freundschaft ist sehr stark geblieben bis zum Schluss. Und im Jahr 2000 haben mich Kofi Annan weggeholt von der Universität und hat mich ernannt zum ersten Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, weil ich damals ein erstes Buch geschrieben habe, Wie kommt der Hunger in die Welt? Ein Gespräch mit meinem Sohn.
Und über seine Zeit bei der UNO reden wir gleich weiter mit Jean Ziegler.
Ja.
8 Jahre lang war Jean Ziegler UNO-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung. Man sollte meinen, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, das Recht auf Nahrung. Aber leider ist eben der Hunger auch im 21. Jahrhundert noch lange nicht besiegt. Was kann ein UNO-Diplomat tun gegen so ein Problem?
Das ist eine unbarmherzige Frage. Also, die Tatsache, die haben Sie erwähnt, das tägliche Massaker des Hungers auf einem Planet, der von Reichtum quillt, ist das absolute Skandal. Also für mich, unsere Zeit. Ich gebe ein letztes Beispiel. Sie wissen, dass pro Jahr Millionen Menschen den Planeten verlassen. 18% davon sind gestorben am Hunger oder seinen Krankheiten, Hungerkrankheiten. Der Hunger ist also immer noch die weitaus größte individuelle Todesursache auf diesem Planeten. Und ich sage es noch einmal, die FAO, im April kommt ja der World Food Report heraus, immer der Sonderorganisation für Ernährung und Landwirtschaft, der UNO, die die Opferzahlen gibt, die von keinem bestritten sind. Die FAO sagt, letztes Jahr alle 5 Sekunden ist ein Kind unter 10 Jahren am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen gestorben. Und gleichzeitig derselbe World Food Report sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase der Entwicklung in Produktionskräfte problemlos 12 Milliarden Menschen, also praktisch das Doppelte der gegenwärtigen Weltbevölkerung, ernähren könnte. Ein Kind, das stirbt, am Hunger stirbt. Jetzt, wo wir reden, wird ermordet. Es ist keine Fatalität. Einige Reformen, ganz banale, globale, wirtschaftliche, weltwirtschaftliche Reformen würden genügen, um den Hunger aus der Welt zu schaffen.
Sie haben 8 Jahre diese Aufgabe gemacht als Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung. Und letztlich hatten Sie damals, als Sie diese Aufgabe hatten, auch das Ziel, wieder eine bessere, gerechtere Welt zu schaffen, das Leid von Menschen zu lindern. Was ist denn Ihre Bilanz von den 8 Jahren? Was hat es gebracht damals?
Was ich fertig gebracht habe, oder also mit den Mitarbeitern, das Bewusstsein zu schaffen. Es gab einen fürchtlichen Pastor in England Ende 18. Jahrhunderts, den Thomas Malthus, der Essay on Population Growth. Und die Malthus-Theorie sagt, Hunger, Tod und so weiter ist etwas ganz Furchtbares, aber es ist nötig, es ist Gott gewollt, weil sonst bald niemand mehr essen, trinken, atmen könnte auf dieser Welt. Das ist also eine objektiv nötige Korrektur der Überbevölkerung. Das ist eine total reine Lüge, weil die Welt könnte das Doppelte der Weltbevölkerung, aber das ist wie die Malthus-Theorie der natürlichen Elimination und so weiter, die war beherrschend, jedenfalls in den Herrschaftsklassen. Heute kein Mensch, jeder weiß, Hunger ist menschengemacht, ist ein Massaker, das sich durch gar nichts irgendwie legitimieren kann, könnte morgen aus der Welt geschafft werden.
Sie sagen, der Hunger könnte morgen aus der Welt geschafft
sein. Natürlich.
Sagen Sie mal in 3 Sätzen, wie das ginge.
Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel sind Mais, Getreide und Reis. Die decken 75% normalerweise, 75% des Weltkonsums ab. Die sind Objekt von Börsenspekulation. Bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank, bei der Credit Suisse und so weiter können Sie Reiszertifikate kaufen. Und dann wird auf Reis spekuliert. Der World Food Index für Reis hat um 630% zugenommen in den letzten 5 Jahren. Wenn dann in den Favelas von Sao Paulo, in den Calampas von Lima, die Mutter mit ganz wenig Geld Reis kaufen will für ihre Kinder und die Preise in die Höhe schnellen, dann kann sie nicht genug kaufen und noch mehr Kinder sterben. Morgen früh könnte der Bundestag Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel verbieten. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Deutschland ist die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes, die 3. Wirtschaftsmacht der Welt. Der Bundestag könnte morgen Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel verbieten und Millionen Menschen wären in Monatsfrist gerettet.
Jean Ziegler über das Recht auf Nahrung. Seine Bücher sind seine Waffen. Damit will Jean Ziegler seit 60 Jahren die Welt verbessern. Also kann der Mann mit Worten gut umgehen. Denn die braucht er jetzt auch im HR1-Fragebogen. Ein paar kleine Stichworte für Sie, Herr Ziegler. Mein schönstes Privileg als Globalisierungskritiker ist?
Die freie Rede.
Mein Lieblingsessen.
Hola, Filet de Perche. Das kennen Sie nicht. Filet de Perche, das sind kleine Fische aus dem Genfersee. Die sind sehr gut, mit weißem Wein.
Von meinem Sohn Dominik habe ich gelernt.
Von Dominik habe ich die Lebensfreude gelernt. Er lebt jeden Tag mit großer Freude und großer Intensität.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Hola. Wenn die nur noch leben würden, der Sergio Vieira di Mello, der Kofi Annan, der Mandela, dann würde ich gerne mit denen einen Abend verbringen, aber es gibt viele andere Leute. Also mit meiner Frau möchte ich mehr ruhige Abende verbringen. Heute komme ich wieder ganz spät um Mitternacht in Genf an Und nach 3 Tagen bin ich wieder in New York. Seinen Abend verbringen möchte ich jetzt einmal mit meiner Frau in aller Ruhe.
Sie sind schon auch ein Vielflieger, immer unterwegs, ne?
Beruflich bedingt, ja. Ja.
Wenn Greta das wüsste von Friday for Future, hätten sie gleich wieder Ärger.
Es geht ja um Effizienz. Ja. Ich meine, wenn ich mit dem Dampfer nach Amerika gehe, oder jetzt habe ich eine Mission in Brasilien, wenn ich da hingehe, würde ich 3 Wochen auf dem Schiff sein. Oder?
Ja. Treue.
Treue seinen Überzeugungen oder was? Ja, ja, das tönt gut, ja. Ich glaube, Treue ist fast wie Starrköpfigkeit. Ich könnte mich vorstellen, anders zu denken, als ich das tue.
Die Vase von Jean-Paul Sartre.
Ah, die Vase. Auf dem Kaminsims stand eine wahrscheinlich Imitationsvase. Die war gefüllt mit Scheinen, francs, des francs français. Und jeder Mann, das war im Arbeitszimmer von Sartre, und jeder Mann, der Geld brauchte, wirklich jeder Mann, einer von unserer kommunistischen Jugendorganisation, irgendjemand, der da war, konnte nehmen, was er wollte. Und Sartre hat ja viel Geld verdient. Hat zwar den Nobelpreis abgelehnt, ja, hat gesagt, das, abgelehnt, aber seine philosophischen und vor allem die Theaterstücke sind ja um die Welt gegangen.
Also jeder Besuch von Jean-Paul Sartre konnte sich bedienen an der Vase?
Was er wollte.
Haben Sie auch mal zugegriffen als junger Mann?
2 Mal.
Der HR1-Fragebogen ausgefüllt von Jean Ziegler. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Jean Ziegler erlebt in der Schweiz, wenn er morgens die Augen aufschlägt, sieht er den Gipfel des Mont Blanc. Und was machen Sie dann so an einem guten Tag nach dem Frühstück?
Also erstens, jeder Tag ist ein reines Wunder. Ich habe die panische Angst vor der vorübergehenden Zeit. Das ist nicht neu, weil ich jetzt alt bin, aber das habe ich schon mit 30 Jahren gehabt. Die Zeit geht vorbei und kommt nie mehr zurück. Die fraktionierte Zeit, was man jetzt nicht tut, kann man dann nicht nachholen.
Das heißt, Sie sind ein Arbeitstier, weil Sie die Zeit nutzen müssen, oder können Sie auch genießen und mal gar nichts tun?
Also ich fahre gerne Ski zum Beispiel.
Auch heute noch?
Ja, natürlich. Das mache ich ja, seit ich 3 Jahre alt bin. Ich kann ja nichts anderes. Und beim Skifahren zum Beispiel, da gibt es ein ehernes Gesetz, und das ist sehr gut so. Wenn man an etwas anderes denkt als an die Piste, 1 Sekunde lang, dann ist man am Boden. Dann ist man am Boden. Beim Skifahren, da leert sich der Kopf total.
Also total. Auch mit 85 genießen Sie das Skifahren noch?
Und wie? Ich fahre einfach langsamer.
Jetzt haben wir wieder einen Musikwunsch für Sie. Wir spielen jetzt Miles Davis für Sie. Someday Prince Will Come. Jean Ziegler ist ein gefragter Mann. Er hatte in den letzten Jahren mehrere internationale Bucherfolge. Der Kommunist, der in einer schicken Villa lebt, aber er betont, er ist nicht reich, ganz im Gegenteil, hochverschuldet, weil er für seine vielen Thesen oft verklagt wurde und die meisten Schadensersatzprozesse hat er haushoch verloren. Wer hat Sie denn alles verklagt für Ihre Bücher?
Also Großbanken, dann Geschäftsanwälte, dann die Wiesenspekulanten. Die Schweiz hat eine sehr tiefe Toleranzstufe, als ich die Schweiz Westschweizer geschrieben habe.
Das war das Buch, das so viel Ärger gemacht hat.
Das hat zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität geführt, zu 11 Artikeln in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich sage, bringt den eigentlich zum Schweigen und so weiter. Jetzt bin ich geschützt durch die UNO. Durch die UNO-Immunität. Was ist so schlimm am Kapitalismus? Das jetzige Buch hätte ich nicht schreiben können, wenn ich die UNO-Immunität, die sehr viel stärker ist als die parlamentarische Immunität, die ich verloren habe. Aber ich glaube, in Großbanken rein verklagen, ich sage das einmal, hat der normale Bürger, gibt es keine Gleichheit vor dem Recht, hat der Monarchbürger keine Chance. Der Bankchef, der ruft einmal seine Anwälte zusammen und sagt, bringt mir den zum Schweigen, Punkt. Und dann kommen Gerichtskosten, die Anwaltskosten, die machen einem ja schon fertig, bevor die in erste Instanz vorbei ist. Und heute, ich sage Ihnen, was man jetzt weiß, was öffentlich bekannt wurde vom schweizerischen Bankenbanditismus, die Betrügereien, also das Diktatorengeld, das Blutgeld aus der dritten Welt, die Mafiagelder und so weiter, die Steuerhinterziehungsmilliarden aus Deutschland und so weiter, die mit aktiver Komplizenschaft der Geldsäcke aus Zürich da auf die Privatkonten in der Schweiz geflossen sind. Ich könnte in die Revision gehen, wenn ich Geld hätte, für die Anwälte zu bezahlen, für die Revision.
Also das heißt, Sie sind 9-mal verklagt worden, Sie haben 9-mal verloren, daraus könnte man erschließen, seine Gegner hatten recht. Haben Sie so viele Fehler gemacht
in dem Buch? Nein, Justiz hat ja nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Überhaupt nichts. Das hat schon mein Vater gewusst, der war Gerichtspräsident.
Was haben Sie falsch gemacht? Haben Sie vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen in den Büchern? Haben Sie einfach nur zu böse Begriffe benutzt? Oder warum ist das so in die Hose gegangen? Oder sind Sie stolz darauf, die Prozesse verloren zu haben?
Nein, stolz nicht, weil das war sehr, sehr bedrückend für meine Familie. Dann kam die Morddrohung, dann kam die öffentliche Diffamierung. Für die Familie war das ganz schlimm. Aber der Kampf hat sich gelohnt, weil sogar die Gerichtssäle sind Worte der Transparenz des Kampfes.
Also obwohl die Prozesse alle Niederlagen waren, sind Sie froh über diese Prozesse?
Nein, natürlich. Ich habe die auch nicht vorausgesehen. Wenn ich die vorausgesehen hätte, weiß man ja nie. Nein, die Prozesse waren nützlich, weil sie Kampfplätze waren. Da gibt es freie Rede, Transparenz. Auch die schlimmsten Spekulanten mussten da Antwort stehen. Ich habe unglaubliche Solidarität erfahren bei diesen Prozessen. Transparenz geschaffen, noch kämpfen können. Immer noch privilegiert, wenn ich eine portugiesische Putzfrau gewesen wäre, wäre ich längst weg vom Fensterschluss.
Nun leben Sie in Privatinsolvenz, Sie haben auch heute noch viele, viele Schulden, aber die Villa kann man Ihnen nicht nehmen.
Die gehören meiner Frau.
Ja.
Das können Sie im Grundbuch der Republik Genf nachsehen.
Wenn Ihre Frau Sie rauswirft, müssten Sie unter Brücke da schlafen?
Ja, also dann reden Sie nicht vom Unglück. Die Liebe meiner Frau ist das Wichtigste, das ich habe, aber das hat man ja nie eigentlich. Meine Frau, das gibt es nicht, meine Frau.
Ja. Also
sie
müssen
gehört
sich
ja
gut
nicht
mit
mir. Aber ich versuche mich so gut wie möglich zu benehmen, trotz meinem schlechten Charakter.
Jean Ziegler in HR1. Jean Ziegler hat vor kurzem seinen 85. Geburtstag gefeiert. Vor 60 Jahren haben Sie das Leid der jungen Kuhhirten in Ihrem Dorf gesehen. Sie wollten die Welt verbessern. Wenn Sie jetzt zurückblicken aus der langen Distanz, wo können Sie sagen, ja, es hat sich gelohnt, es hat sich was verbessert?
Nein, ich sage jetzt, was passieren wird, so nach Menschenbemessen. Das große Problem ist die Inkarnation. Wann wird eine Idee, eine Utopie zur historischen Gewalt? Zur historischen Realität, zur historischen Kraft, zur materiellen Kraft, wann bricht die durch? Das ist der Moment der Inkarnation, wenn eine Idee, die wir in uns tragen, plötzlich durchbricht und zur historischen Kraft wird.
Aber
und diesen Moment erwarten wir und der kommt.
Sie glauben, dass er kommt?
Ja,
woher nehmen Sie diese
ist
Hoffnung?
Immer wieder gekommen in der Geschichte.
Woher nehmen Sie diese Hoffnung? Was wird das für
Weil die Geschichte
sein?
Ist es gar keine, das hat sich mit Ideologie zu tun. Weil das in der Geschichte immer wieder passiert ist.
Ist das auch der Grund, warum Sie auf diese Jugendbewegung so viel Hoffnung setzen?
Ja, weil das eine unglaubliche Bewegung ist, die nicht irgendwie zurückzuführen ist auf irgendeine Konspiration oder so. Das sind Menschen, stehen auf, getrieben vom kategorischen Imperativ, nichts mehr. Immanuel Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Ich bin der andere ist ich. Und die Jungen stehen jetzt auf und sagen, so kann es nicht weitergehen. Weder mit dem Hunger noch mit der Zerstörung des Planeten. Diese Welt muss radikal geändert werden.
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio und für das super engagierte Gespräch. Jean Ziegler, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Sie haben wahrscheinlich nur die Qual der Wahl. Ein Lebensmotto oder etwas, was Ihnen am Schluss wichtig ist.
Also ich möchte enden mit einem Gedicht von Pablo Neruda, das,
sehr gerne.
Das zusammenfasst die Hoffnung, die in mir ist und hoffentlich auch in Ihnen, die Kinder auf die Straße treibt heute. Am 11. September 1973 wurde in der brennenden Moneta im brennenden Präsidentenpalast von Santiago Salvador Allende, der demokratisch gewählte Präsident der Republik Chile, ermordet von den Faschisten Pinochet und so weiter, von den Amerikanern ferngesteuerten aufständischen Putschisten. Und drei Wochen später auf der Isla Negra in seinem Domizil im Süden von Santiago wurde sein bester Freund, der Dichter Pablo Neruda, vergiftet von denselben Mördern, die Allende umgebracht haben. Und Pablo Neruda hat ein unglaublich schönes Gedicht geschrieben, der Canto General, ein langes, langes episches Gedicht, das das Schicksal der südamerikanischen, lateinamerikanischen Völker darstellt. Und der Canto General hört auf mit dem letzten Vers, den zitiere ich jetzt. Podrán cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen.
Das ist das Schlusswort dieser Sendung. Herzlichen Dank, Jean Ziegler. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast auf hr1.de und natürlich in der Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Vielen Dank.
HR1, genau meins.